Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Das bist du. So, ja. Hallo Patrick.
Hallo.
Na?
Ich beäuge immer dieses Studio sehr genau, wenn ich hier reinkomme.
Okay.
Und habe heute etwas gefunden im Regal.
Nein. Mhm. Was hast du gefunden?
Ich habe etwas gefunden, das sieht aus wie eine Verfalle.
Ja, ist aber eine Vase. Mhm. Eine Vase in Verfalleform. Und du bist ein bisschen neidisch, oder?
Ich bin ein Stück weit neidisch. Okay. Ob der Tatsache, dass das eigentlich ja nicht deine Nudel ist.
Ja, das stimmt.
So.
Und wie wir ja...
Ich liebe Verfalle.
Ja, aber ich habe ja auch die Absolution, sag ich mal, bekommen von der Pasta-Königin Deutschlands.
Von Frau Boletto?
Ja, genau, in unserem Interview. Die sagte, ja, Verfalle ist eine Drecksnudel. Hat sie nicht so wörtlich gesagt, aber sinngemäß.
Gut, du hast vielleicht jetzt eine Freundin gefunden, die auch nicht Herr dieser Nudel ist.
So. Ah, Herrin dieser Nudel.
Sagt man das nicht? Das ist ja nicht übergriffig, wenn man sagt, Nein. Du bist nicht Herr deiner Sinne. Ne? Es gibt ja nicht, du bist nicht Frau deiner Sinne, das gibt es noch nicht, oder?
Ja. Aber,
so. Aber du könntest, aber ist doch egal. Du schaffst es einfach nicht, eine Verfalle richtig zu garen. Das ist aber auch traurig.
Doch.
Chef eines Kochbuch-Podcasts und ist nicht in der Lage, eine Verfalle richtig zu garen.
Ich koch dir mal Verfalle.
Du sagst, wie war dein Ding? Außen ist immer schlabbrig und innen hart, ne?
Ja, genau.
Bei mir ist die perfekt gegangen.
Nein, das kann überhaupt gar nicht
doch,
sein.
Doch, die ist so leicht al dente.
Der Flügel und der Kern, die können ja überhaupt gar nicht gleichmäßig gegart sein. Das geht überhaupt nicht. Du magst matschige Nudeln, deswegen...
Ach, hör doch auf, das ist überhaupt nicht wahr. Du erzählst wirklich Schluss. Das ist Schluss.
Ja, aber
ich liebe Verfalle.
Ja.
Komm, alles gut.
Die Hauptsache ist doch, Patrick,
bitte?
Dass wir beide zusammen
leidenschaftliche
Hobbyköche sind.
So.
Der eine von uns ist der passionierte Kochbuchsammler und der andere der bessere Koch.
Doch.
Ne? So.
Verfalle-Koch.
Zumindest der bessere Verfalle-Koch.
So.
Ja.
Du kannst ja mit Frau Poletto, ich weiß nicht, wann machen, ne?
Ja, Verfalle kochen.
Verfalle.
Nee, Linguini vielleicht.
Linguini, ja.
Genau.
Auch schön.
Wir stellen euch hier in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute ist das Fabian Dietrich, ein Autor.
Ja.
Ne? Mehr zu ihm.
Eigentlich ja ein Modedesigner, ne?
Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt.
Und
jetzt Rezepteentwickler und Kochbuchautor und Fotograf und Stylist und Tausendsasser.
Mhm. Tausendsasser?
Ja.
Ist gerade in Bali unterwegs.
Food Tausendsasser,
ja.
So ist's.
Hast du denn, außer dass du jetzt heute dann mal wieder preisgegeben hast, dass du nicht in der Lage bist, eine italienische Nudel perfekt zu garen?
Nudelspezialität.
So
eine bestimmte Nudelspezialität schaffe ich nicht adäquat zu garen.
Adäquat zu garen. Wunderbar. Das hört sich im Deutschen auch so schön an. Hast du sonst noch eine kulinarische, zauberhafte Kleinigkeit für uns heute?
Ich war ja in Kambodscha. Ne?
Ja, das ist richtig.
So,
da hast du das letzte Mal ja nicht viel drüber erzählt.
Das stimmt. Da war ich ja noch nicht in Kambodscha. Jetzt war ich in Kambodscha. Das war eine Studienreise mit der Firma Hela. Beziehungsweise Shamka. Das ist eine Submarke von Hela.
Mhm.
Das war eine sehr, sehr bunte, lustige, illustre Truppe, wie man so schön sagt.
Hela, ist das diese Mayonnaise und diese Grillsoße in diesen roten Tuch?
Ja, warm. Du kommst dann. Nein,
so.
Curry Ketchup und
meine
Ketchup.
Ich ja, Curry Ketchup
ist
und
der
sowas.
Curry Ketchup, genau.
Das ist das, ne?
Genau. Die machen aber auch ganz viel B2B-Gewürze, also die beliefern gastronomische Betriebe und so, sind jetzt nicht im Supermarkt, außer mit diesem Curry-Ketchup.
Mhm.
Die machen ganz viel, beliefern gastronomische Betriebe. Mhm. Und ja, wie gesagt, die haben das organisiert und das war eine sehr lustige Truppe. Heiko Antoniewicz war dabei, den hatten wir schon mal hier zum Interview, der Aromenpapst in Deutschland.
Brühwürfel.
Brühwürfelgate, genau. Konnte sich dran erinnern.
Er
meinte, toll, ihr habt das Buch gelesen. So. Lucky Maurer war dabei.
Ihr macht einen Podcast, einen Kochbuch-Podcast, ihr habt die Bücher gelesen.
Ja, ich glaube, als Autor ist es oft, dass man Interviews gibt und die Leute haben nicht einmal ins Buch angeschaut, oder?
Das glaube ich, ja. Ist das nicht eher so bei Kochbüchern, weiß nicht, aber ich dachte immer, das ist bei normaler Literatur so, dass die dann irgendwelche...
Ja, da immer durchgeblättert und das Reklamheft durchgelesen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Gut. Lucky Maurer war dabei, den kennt man ja hier aus Kitchen Impossible und so. Oliver Röder war dabei, der ist hier zurzeit JRE-Präsident in Deutschland. Ich habe irgendwie... Mein Mund ist noch nicht...
Du hast aber auch viel Mund, du hast einen großen Mund, muss man sagen.
Rolf Straubinger, Sternekoch aus Stuttgart, Wolfgang Müller, ehemaliger Zwei-Sterne-Koch und viele andere spannende, interessante, lustige Menschen mehr waren dabei. Insgesamt waren wir zu 19 Personen.
Was haben sie denn zu dir gesagt?
Die fanden mich toll.
Ja, das glaube ich.
Mal anfassen und einfach mal Selfies machen. Ja.
Oh Gott.
Nein, das war alles.
Fasst mich an, Freunde, fasst mich. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, fasst mich an.
Und wo ich gerade sagte, Schamka, und das war so ein bisschen auch der Grund, Schamka ist so eine Submarke von Hela und die machen halt ganz viele Gewürze aus. Das sind Gewürze aus Kambodscha. Allen voran natürlich der Kampot-Pfeffer. Kampot ist eine Ortschaft in Kambodscha. Da waren wir auch, haben Pfefferplantagen besichtigt, kleine und große, und auch die mal geschaut, wie das überhaupt verarbeitet wird, wie es überhaupt wächst und so. Das war schon sehr, sehr spannend, vor allem wie viel Handarbeit da drin steckt, dass jedes einzelne Pfefferkorn quasi gecheckt wird, bevor es auf die Reise geht in unsere Mühle. Das war schon beeindruckend. Das Ganze ist Fairtrade, das heißt, da werden kleine Gewürzbauern vor Ort mit überdurchschnittlichen Marktpreisen unterstützt. Und das garantiert auch eine sehr hohe Qualität. Mhm. Die haben echt hohe Standards in der Produktion und das sind schon gute Gewürze.
Ja.
Ja, und was man auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass Schamka da auch vor Ort soziale Projekte unterstützt. So waren wir bei einer Grundschule, die unterstützen da Schulen für die Kinder der Bauern der Umgebung. Ne? Und sind da richtig engagiert. Super war das. Schön. Nette Kinder, tolle, engagierte Lehrer, war sehr schön. Ein Highlight der Reise war ein Kochkurs bei Rothenack Ross, heißt sie, beziehungsweise sie nennt sich, und ist so auch bekannter, Chef Nack. Das ist eine Köchin in Kambodscha, die offensichtlich dort sehr prominent ist. Mhm. Und deren Location ist ein absoluter Traum. Wer mal in Phnom Penh ist, sollte unbedingt versuchen, bei ihr zu essen und einen Kochkurs zu machen. Die wurde auch mal unter den 14 of the best dining experiences around the world in so einem Reisemagazin gewählt. Vermietet übrigens auch Zimmer, die hat drei Zimmer. Ist wirklich ein Traum. Es ist in einer Gegend in Phnom Penh, das ist nicht die schönste Gegend da. Aber dann geht die Tor auf und du stehst im Paradies und das ist schon großartig. Und um jetzt da mal auch einen Link zu machen auf unser eigentliches Thema, die hat auch zwei Kochbücher gemacht. Num und Saoi heißen die und die sind beide wärmstens empfohlen. Die beide räumten Preise beim renommierten Gourmand World Cookbook Award ab.
Aber nur Englisch, ne?
Genau, die gibt es nur auf Englisch. Genau, die sind noch nicht übersetzt, also auf Khmer, also die Sprache.
Gut, das ist bei mir ein bisschen eingerostet.
Ja, das ist ein bisschen... und auf Englisch, genau. Kriegt man bei Amazon. Verlinke ich auch unten in den Shownotes. Also sie hat beide Preise gewonnen, Saoi sogar in der Kategorie Best of the Best. Und gerade aber ihr erstes Buch gibt wirklich einen tollen Einblick in die kambodschanische Alltagsküche. Also die ist so ein bisschen ähnlich zur thailändischen, aber nicht scharf. Ja. Und was dann Chef Nag meint, ist, also sie müssten dadurch ein bisschen ausgewogener würzen und aufs Geschmacksbild achten als die thailändischen Nachbarn, weil die mit Schärfe ist alles... Alles lecker.
Ja, das ist.
Oder
es brennt. Ja. Was trinkt man denn so in Kambodscha?
Bier. Mhm. Kambodschanisches Bier. Mhm. Zum Beispiel. Und Wasser. Viel Wasser. Ist warm. Und
ist warm da, ja.
Heiß und, Wasser und Bier.
Ja. Schön.
Ja. Das war. Und so Fruchtsäfte. Die haben ganz tolle. Natürlich haben die unfassbares Obst da. Ne? Mhm. Und die haben auch so Cocktails mit und ohne Alkohol. Mai Tai. Ja. Geht auch da. Ne?
Ja, sicher.
Ja. Ja. Insgesamt war das eine sehr inspirierende, tolle Reise. Vielen Dank an Hela an dieser Stelle nochmal, für die das wirklich großartig organisiert haben.
Du hast das ja schon bezahlt, ne? Das wollte ich nur mal festhalten. Nicht, dass ihr meint, wir haben ja irgendwie...
Nein. Links packe ich in die Shownotes zur Firma und zu Chef Nack und wer sich dafür interessiert. Kann das schon nachschauen. Hast du denn auch was kulinarisch erlebt?
Nein.
Irgendwas? Nein.
Nein.
Du warst auf Mallorca jetzt.
War auf Mallorca, ja. Ich hab das sehr geliebt, da wieder einkaufen zu gehen und zu kochen. Und das mache ich sehr gerne dort. Das Gemüse und das Obst ist ja... Auf Mallorca ist schon Kirschen- und Erdbeerzeit.
Ja, wunderbar.
Also diese Herzkirschen, die ist schon verrückt. Ne? Wir haben ja Mitte Februar und da sind Kirschen und Erdbeeren in einer hervorragenden Qualität. So gut, dass die Sachen, die sie da haben, nicht exportieren. Also das kriegst du nur da. Das ist schon, und abgesehen von den Orangen und sowas, ja klar, ne? Super. Toll. Super Ware. Ganz tolle Sachen.
Und was wir gemacht haben, beziehungsweise du warst da die treibende Kraft, die Challenge mit Pflanzen zählen. Mhm. Ne? Wir haben eine Woche Pflanzen gezählt. Mhm. Ich hatte echt viel zu tun in der Woche. Das hat so ein bisschen...
Es war auch aufwendig. Es ist auch aufwendig. Das ist jetzt nichts, was man mal eben so macht.
Ja, vor allem jedes Mal ein Video drehen. Ne?
Das ist ja das. Also ein Video drehen, das ist schon
also
so.
Also wir reden hier von Instagram, ne?
Ja, genau. Also das dann auch zu zeigen und dann die Rezepte und so, das ist schon, das fasst einen schon an. Ja, also wir haben ja alle beide auch noch andere Berufe als das. Ich bin ja nicht Videojockey oder wie das heißt. Aber ich habe mich da reingefuchst und es ist alles gut. Und wir sind ich bin gekommen ohne, dass ich das jetzt forciert hätte. Wenn man jetzt hergeht und sagt, so, jetzt mache ich mir einen Plan und jetzt mache ich das für Insta und das soll steil gehen, wie auch immer, dann hätte ich mich ein paar Tage vorher hingesetzt und gesagt, so, und jetzt lasse ich es knallen. Ja, jetzt gehe ich mal kurz zu meinem Gemüsehändler und hole irgendwelche australischen Kavupni-Früchte.
Ganz kurz, für Leute, die jetzt vielleicht nicht gehört haben, es geht um die Folge von Katharina Seiser, genau.
30 Pflanzen pro Woche.
Da geht es ums Mikrobiom, dass man mindestens 30 Pflanzen pro Woche isst. Und dass man das mal zählt. Darum geht es nur, wenn das, falls das einer nicht gehört
Diversität
haben sollte.
Diversität für den Darm. Genau. So. Und wir, also ich habe das nicht so durchgeplant oder drüber gesprochen, dass ich mache das jetzt und ich gucke jetzt mal. Ich habe doch beim Frühstück, habe ich dann irgendwann, weil ich war ich bei Allnatura, habe gesagt, so, und jetzt gucke ich doch mal was anderes. Also da gibt es dann auch Hirseflocken und Buchweizenflocken und sowas. Das habe ich dann schon gemacht. Aber ich habe jetzt nicht die Kochbücher durchgeguckt nach dem Motto, so und jetzt, ach, das hatte ich schon, jetzt muss ich was anderes kochen. Sondern ich habe einfach den normalen Alltag genommen. Ja. Und bei dem normalen Alltag bin ich auf 72 verschiedene Pflanzen gekommen.
Ich war ja auch, es war eine sehr arbeitsreiche Woche. Ja. Ich musste auch 2 oder 3 Mal auswärts essen, also 2 Mal in der Kantine, einmal draußen. Mhm. Und wenn man das so überschlägt, eine Woche, wo man dann, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Mal zu Hause gekocht. Ich habe auch einmal Kimchi gemacht. Das ist natürlich dann auch wunderbar. Aber was mein Ergebnis ist, dass das jetzt in meinem Leben, also ich will jetzt keinen Orden für, aber das ist 30 Pflanzen pro Woche ist easy.
Ja.
Ne?
Ja,
easy.
Ja.
Also ich mache viel mit frischen Kräutern zum Beispiel. Weil, dann machst du einmal ein Taboulé, da kommen 5 verschiedene Kräuter rein und Paprika und Rotgrün und Paprika.
Bin ich ganz bei dir.
Und dann, ich weiß nicht, ob Couscous
Ich sage immer, wenn wir unsere Mülltonne angucken, unsere Biotonne, die fütter ich alleine jede Woche mit mannigfaltigem Schnittabfall von Gemüse. Ja. Also bei uns gibt es ja auch ganz viel Gemüse. Ja. So,
also
von daher.
Auch ich habe zum Beispiel Spaghetti Bolognese mal gemacht und allein da ist.
Das ist natürlich.
Aber allein da sind 9 Pflanzen drin. Mhm. Da bist du schon fast durch. Ne? Mhm. Also da ist ja Zwiebel und Möhre und Sellerie und Oregano und
heißt
Rosmarin.
Heißt das eigentlich Oregano oder Oregano?
Du müsstest mal vielleicht einen Profisprecher fragen. Ich kann dir das nicht sagen.
Ist glaube keiner da. So, wollen wir denn mal, ich finde, wir verschnacken uns hier so ein bisschen, oder? Du mit deinem Hela Grillketchup, das war mir jetzt ein bisschen zu viel.
Das so? Ja. Das tut mir leid.
Vielleicht gehen wir mal zu Medias Res. Also,
da ist er doch schon, der Check 1.
Wir sind ja ein Kochbuch-Check-Podcast.
So ist's.
Dann nehme ich noch einen Schluck von diesem herrlichen Wasser.
Ja.
Ich habe ein Buch dabei, das habe ich im Buchladen gefunden. Mhm. Eines Tages, wo ich gedacht habe, ach guckst du mal, und das ist neu, das ist dieses Jahr neu erschienen, wo ich sage, ach guck mal. Österreichische Tapas. Im Ars Vivendi Verlag erschienen, ist ein Buch, also auch schön hier Österreich so haptisch auf dem Cover drauf. Ne?
Darf ich mal schauen?
Möchtest du mal fühlen?
Ja, ich möchte mal fühlen.
Dich darf man drauf. Ja auch anfassen, da darfst du das Buch auch anfassen.
Nee, du darfst dich nicht anfassen, nur so. Angucken, nicht anfassen.
Ist ein Buch von Nini Nagele und Valerie Hamacher.
Ja, schön.
So, Nini Nagele, ist auch ein schöner Name eigentlich, ne? Lebte lange in Wien, arbeitete in der Werbebranche und hatte 8 Jahre lang ein kleines Marktrestaurant am Benediktinermarkt in Klagenfurt.
Das hat sie nicht mehr, ja?
Das hat sie nicht mehr. Nannte sich Stand 17, bekam 2014 auch einen Preis dafür, wurde zum beliebtesten Marktrestaurant gewählt. Jetzt wohnt sie in Kärnten. Sie hat auch ein Instagram, das hast du auch gesehen, aber ich hatte sie versucht, zweimal anzuschreiben, wegen vielleicht Interview oder ein paar Nachfragen oder so. Keine Antwort.
Okay, schade.
Hätte man jetzt noch über den Verlag gehen können, aber das war mir dann auch zu so. Und Valerie Hamacher ist Fotografin aus Stuttgart und lieferte die Fotos.
Die sind sehr schön, die
Fotos. Ja, zu österreichische Tapas. Da können wir auch gleich bei bleiben, die sind sehr schön.
Ja. Dann haben wir das abgeschlossen.
So. Das hatte ich mir, das sind wirklich sehr schöne Fotos. Das ist eine leichte Unschärfe, aber sehr klassische Food-Fotos, die schon
Schärfen tiefer heißt das, ne?
Entschuldigung, ja.
Wenn das vorne scharf und hinten unscharf ist.
Wenn ich mal Fachausdrücke brauche, ruf ich dich an.
Ja, mach das. Ich bin für dich da.
Das ist schön. Auch in dieser Hinsicht sehr schön.
Ja.
Also, sie lassen auf jeden Fall sehr schnell erkennen, worum es geht. Tapas. Na? Das ist wie im Spanischen die Bezeichnung für Gerichte, das weiß ja wahrscheinlich auch jeder, ne? Die auf kleinen Tellern, Schalen, Brettern oder Pfännchen oder sowas serviert werden. Es geht dabei nicht darum, wie aufwendig oder wie einfach sie zubereitet werden. Da gibt es ja auch erhebliche Unterschiede, auch in Spanien. Da gibt es ja sehr aufwendige Tapas.
Auch in diesem
Buch gibt es diese. Aber jeder weiß, glaube ich, heutzutage, was mit Tapas gemeint ist. Ja. Ne? Was auf jeden Fall...
Ich finde ja Tapas anstrengend. Ne?
Warum?
Weil das so viel Arbeit ist.
Aber Messe findest du gut, oder
was? Nein, ist ja das Gleiche. Ich finde es anstrengend. So viele Kleinigkeiten machen, finde ich anstrengend. Du stehst ja viel in der Küche, ne?
Ja, aber du kochst doch gerne, oder nicht?
Ja, aber...
Oder sammelst du nur gerne?
Nee, ich sammle nur gerne. Ich koche gar nicht. Ich kann
gut,
gar
dann
nicht
frag mich mal. Ich kenne mich aus. Das ist eine Frage der Organisation, mein Schatz. Das ist eine Frage der Organisation.
Ja, aber viele Kleinigkeiten, also weißt du, ob ich jetzt Backhandle oder was hier vorne drauf ist, so Mini-Portionen mache oder wenn das Öl einmal heiß ist oder ob ich das in einer großen Portion mache?
Du, es gibt wahnsinnig viele Restaurants in Spanien und auf Mallorca, die sich alle sagen, wenn das Öl einmal heiß ist, dann schmeiße ich alles rein. Es sind diese fiesen Restaurants, die diese komischen Plakate draußen haben, wo die, weißt du, haben Patatas Bravas und hier Hähnchenbollen.
Dorade.
Es kommt alles in die Pfanne. Alles in die Fritte. So ein Stück weit wie Holland. Oh, jetzt wären wir übergriffig.
Nein.
Aber in Holland ist ja auch alles Frikandel und Leckerbeck. Es wird doch alles gefrittiert in Holland.
Nein, jetzt pauschalierst du.
Haben wir eigentlich mal ein holländisches Kochbuch in der Hand gehabt?
Nein.
Siehst du,
machen wir mal, oder?
Oder?
Ja.
Grüße gehen raus. Haben wir überhaupt jemals ein holländisches? Das kann ja nur von irgendwelchen Sterneköchen sein. Sonst gibt's, oder gibt es ein holländisches Kochbuch? Ich kenne keins. Also zumindest keins, was in Deutschland.
Ja, doch hier bitte? die WDR-Serie.
Naja,
die sind ja mal holländische.
Von den beiden Köchen.
Wie heißen sie denn noch?
Buchholz und. Bierbauch.
Frank Buchholz und...
Bierbauch und Buchholz.
Nein, nicht Bierbauch. Jetzt
nicht?
Mal. Jetzt sag, wie heißt er?
Guter
Freund der Show.
Ja, wir waren doch da. In Dorsten.
Wir alt
Dorsten,
oder was?
Wir werden alt.
Ja.
Da ist zu viel Alkohol. Das birnt dir die Synapsen weg. Es ist ja auch... Ja, Grüße gehen raus. So, wir waren doch da essen. Das ist ja lustig, oder? Dass uns der Name nicht einfällt.
Nein,
so,
das ist nicht lustig.
Dürfte ich jetzt zu meinem Buch zurückkommen?
Ja, natürlich.
Also, was auf jeden Fall für Tapas spricht, das ist das, was du nicht magst, aber ich mag es sehr, dass du einen ganzen Tisch voll kleiner Schweinereien hast. So.
Ich habe das schon gerne. Zu essen finde ich geil.
Du bist nur nicht kochen in der Lage, sie zuzubereiten.
Das stimmt.
Das ist kochen wieder das Thema mit der Verfalle.
Ja.
So. Vorher, also gut, jetzt zum Buch, bitte. Es ist logisch, es geht um die österreichische Küche, österreichische Tapas in kleinen Größen. Ne? Und eines gleich vorweg, es hat sich wohl auch schon eingebürgert bei österreichischen Büchern, die in Deutschland erscheinen.
Ja.
Oder hier vertrieben werden. Ein Glossar ist unabdingbar.
Ja.
Österreichisch-Deutsch.
Mhm.
So.
Ja.
für alle, die neu dazukommen und kochen österreichisch und so, ist das wichtig. Ich finde aber auch hier macht es Sinn, weil es gibt einige Begriffe, die für mich nicht geläufig waren. Also abgesehen von Paradeiser und Faschiertes, das wir beide ja kennen, du ja auch.
Sondern Tomate und Hack.
Tomate und Hack, genau. Da, die gemeine Hacktomate. sondern Blunzen kannte ich nicht. Blunzen ist die Blutwurst. Ja?
Okay.
Und es ist tatsächlich so, dass das in den Rezepten, entschuldige bitte, wenn ich ausrede, hör mir einfach zu. Es ist auch nicht so, dass in den Rezepten es dann heißt, in Klammern Blutwurst. Nein, nein, da muss man schon hinten blättern. Ne? Es erklärt sich nicht von dem Rezept alleine. Bitte, was wolltest du fragen?
Ist das eine bestimmte Blutwurst oder ist das Blutwurst?
Nein, es ist eine Blutwurst.
Okay.
Was soll das jetzt?
Ich bin nur interessiert.
Was soll das jetzt?
Ich bin doch nur interessiert.
Komm, Brein, was ist Brein?
Weiß ich nicht.
Hirse. Habe ich auch nicht gewusst. Hast es, Düsse, du weißt es ja auch nicht. Kletzen, gedörrte Birne, habe ich auch nicht gewusst. Aber sonst bewegt sich alles im Selbsterklärbaren, möchte ich sagen. Oder man kann es sich von den Bildern her ableiten und sagen, ach guck mal. Ne?
Ja.
So. Los geht es in dem Buch mit Wurst, Schinken und Fleisch. Das sind Einteilungen.
Ja.
Da beginnt es mit einer Kärntner Brettelsause. Blunzen mit Erdäpfeltalern.
Das magst du, das Wort.
Ne? Blunzen, ja.
Ich glaube, ich muss blunzen.
Haben Sie,
ich gehe mal kurz, ich glaube, ich muss blunzen.
Nein, das ist doch jetzt wieder was anderes. Das ist jetzt ekelhaft, was du machst. Also, das ist nicht schön. Obwohl, komm, du bist ja ein Füller und an Freude heute.
Komm, lass uns blunzen.
Also, lass uns zusammen blunzen. Ja, lass uns blunzen. Ja. Also, Blunzen mit Erdäpfeltalern, gefüllte Paprika mit Paradeisern. Ich muss mir mal aufpassen, wenn wir unter Paradeisern. Ja. So, das ist übrigens sehr lecker. Schreibt sie dazu, kann man mit diesen Spitzpaprika machen oder mit anderen Paprika. Ich habe es mit normalen Paprika gemacht, weil Spitzpaprika, die fallen immer im Topf, ne?
Oh Gott.
Ja, ist so.
Ja, 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 ja.
Rehragu, Wiener Schnitzel vom Reh-Lungenbraten. Wusste ich auch nicht. Lungenbraten, das ist hat nichts mit der Lunge
das
zu tun.
Das ist Filet.
So. Ja. Ist ein besonders hochwertiges und rares Stück beim Wild.
Filet.
Genau, ich kannte es so nicht.
Filet.
Ja, ich habe jetzt Filet dran. Genau, das ja. Filet.
Ja.
Mhm. Tiroler Specknödel, aber auch, habe ich auch gemacht, Backhändelhappen mit Erdäpfel-Mayonnaise-Salat.
Oh, lecker.
Sehr fettige Geschichte.
Das macht nichts, das ist
naja, es ist ja
Pass.
Ja.
Nom nom.
Ja. Ja, also es ist ja...
Aber es sind ja nur Tapas, es ist ja nur so ein kleines Schälchen.
Ja, 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 ja. Das wollte ich, das ist gut, dass du das jetzt sagst, das ist meine Sache, die ich jetzt sagen möchte. Kurz ein Blick auf die Portionsgrößen. Das ist nämlich in diesem Buch wichtig zu verstehen, von vornherein. Wir sind beim Thema Tapas. Wenn also ein Rezept wie die Backhändel für 4 Personen angegeben ist, dann sprechen wir von 500 Gramm Kartoffeln für den Salat, das ist nicht viel.
Nein.
Und ein halbes ausgelöstes Hähnchen.
Das sind 2 große Kartoffeln, ne?
Ja, wenn man so will, 2-3 große Kartoffeln und ein halbes ausgelöstes Hähnchen. Ne? Und das ist genug für 2 für ein Abendessen, möchte ich mal sagen. Aber eben bei 4 ist es wirklich nur ein kleines Schälchen, kleines Happen Tapas eben. Ja. Das nur, dass man das weiß, dass wenn man sagt, oh, da steht 4 Personen. Nee, nee, das ist...
Aber insofern kann man dieses Kochbuch ja auch für 2 Personen einfach Abendessen, dann macht man halt Tapas für 4, für 2.
Ich finde das Buch, also abgesehen davon, dass ich noch nicht fertig bin, mit dem Buch zu erzählen, ist sensationell für so eine Dinnerparty oder so. Oder wenn man sagt, es kommen Gäste und ich brauche 1-2 Dinge. Mhm. Also wenn die kommen und du machst schon die Pulle Sekt auf, bin ich immer so einer, ich habe immer gern was da. Abgesehen von Oliven und Salami-Aufschnitt, so was Einfaches, dann kann man sich ja ein bisschen Mühe machen. Es lohnt sich. Wer Gäste hat, hat auch Dessert.
Ja.
Das sagte schon Alfred Biolek. Ja. Ist auch wichtig, Dessert. Kommen wir gleich zu. Also, weiter geht's mit Fisch, Garnelen und Schnecken. Magst du eigentlich Schnecken?
Guck mal, ich habe hier...
ein Schneckenbuch.
Das wird man jetzt, weil es ein Podcast ist...
Wird man es nicht sehen? Ne?
Ja, die haben wir gegessen in Kambodscha.
Und, war lecker?
Nein,
gut. Ich finde, das ist auch so ein Knurschel. Ne? Das macht Sinn beim Franzosen wegen der Knoblauchsoße.
Ja, die sind hauptsächlich Konsistenz. Mhm. Aber das sind die für den Podcast.
Du magst die Konsistenz nicht, ne?
Nee, das schmeckt nach nichts.
Ach so, aber die Konsistenz?
Ja,
ist
das
Knorchel.
Ist so, was ist, wie ist das?
Knorchel. Also wie so, kennst du vom Hähnchen dieses
Knorpel.
Knorpel.
Ja,
also das
ja,
ist
ja.
Dann so,
ja, genau.
Macht keinen Sinn.
Ja, es ist so ein bisschen, ich habe hier noch andere Schnecken neu gegessen, die waren ein bisschen knorpeliger. Die waren, ach, ich weiß auch nicht. Es hat mir nichts gegeben. Mhm. War nicht schlimm, aber auch nicht. Egal. Go ahead.
Yes. Also, Fisch, Garnelen, Schnecken, Hecht, Ceviche mit Avocado, Mango, Guacamole, lecker. Walla, Schnitten mit Bierteig. Walla ist immer schwierig zu bekommen. Ne?
Ja. Klar.
Alpengambas, auch sehr schön, wenn man mal Alpengambas bekommt. Die sind natürlich auch wahnsinnig teuer, aber das kann man sich ja mal leisten. Nachhaltigkeit ist ja gerade ein Trend. Oder Süßwasserfischsalat, solche Sachen, auch sehr lecker. Auch hier wieder, Achtung, verschiedene geräucherte Süßwasserfische bei diesem Salat mit Fenchel, Granatapfel, Tomate, Avocado etc. bla bla. Genug für 2, Tapas für 4. Weil 100 Gramm verschiedene geräucherte Fische, das ist ja nun nicht viel. Ne?
Ja, das ist so ein Forellenfilet oder, so. Oder zwei, so eine Packung irgendwie, ne?
Dann kommt Vegetarisches, finde ich auch immer schön, dass man das heutzutage so aufgreift. Kalte Gurkensuppe, das finde ich, kann man nicht essen. Aber nicht, weil es. Nein, nicht. Ich finde, das habe ich in so vielen Büchern schon gehabt, die kalte Gurkensuppe. Und ich finde, das ist das ekelhafteste Gericht, was es gibt.
Ja?
Oder? Ja.
Wieso?
Das ist, ja, es
so
steht halt da drin. Aber ich würde. Ja, es sind kalte Gurke.
Ja, okay.
Kalte
du
Gurkensuppe.
Du magst lieber warme Gurke.
Hat nichts mit Gazpacho. Gazpacho ist ja schön gewürzt. Ich habe ein sensationell geiles Gazpacho-Rezept. So super, mega. Aber kalte Gurkensuppe ist wirklich was für, das ist, schmeckt wie Füße.
Okay.
Flammkuchen mit Brie und Birne. Toll. Tiroler Kässpätzle, Kärntner Nudeln, verlorene Wachteleier im Käsefondue. Ne?
Ja.
Toll. So. Es folgt die Krönung mit Süßes. Da muss man ja nicht viel aufzählen. Da hat
keine Wachteleier essen.
Da
ist habe ich gelesen.
Bitte?
Man soll keine Wachteleier essen. Wegen
ja,
Tierleid.
Das. Gut, dann essen wir jetzt ab sofort keine Wachteleier mehr.
Ja.
Hier schlägt das österreichische Herz natürlich im Dreivierteltakt.
Ja, natürlich.
So, Marillenknödel, Tiroler Schwarzbär, Tatscheln, Topfen, Nockern mit Nüssen und Himbeeren, Buchteln mit Vanillesoße.
Ich fange schon an zu schunkeln.
So, genau, also sensationell. In diesem Buch finden sich alle zurecht. Es sind zum Teil sehr einfache Gerichte, zum Teil ambitioniert, aber immer machbar. Also es ist ein bisschen, ein paar Sachen sind natürlich aufwendiger. Aber mit etwas Kocherfahrung funktioniert das, weil zum Teil die Garzeiten fehlen. Also knusprig braten alleine finde ich dann für Kochanfänger schwierig. Also gerade beim Rösti, daraus macht ja, ich habe jetzt letztens Tanja Granditz Kartoffel-Lauch-Rösti gemacht. Mhm. Also da musst du dich schon auskennen. Das ist ja Rösti, ist ja so für die Schweizer,
ja,
ist das ja sowieso ein
Nationalheiligtum.
Nationalheiligtum. Und die einen machen es aus rohen Kartoffeln, die anderen machen es aus gegarten Kartoffeln. Also das ist ein hiesiges Himbambums. Ja. Aber es muss gekonnt sein und einfach nur knusprig braten, das ist mir dann zu wenig.
Ja.
So, aber kleiner Kritikpunkt noch: Es ist nichts Schlimmes, wenn man beispielsweise, das macht sie, Flammkuchenteig fertig kauft. Das ist okay, obwohl der schnell und einfach zu machen ist. So steht es im Buch.
Ja.
Aber Esskastanien selbst im Ofen rösten.
Ja, aber das ist
das ist pain in the ass.
Wieso das denn?
Ach, bitte, das
mache ich öfter.
Das ist, ja, aber das macht das Sinn? Die kann man doch vakuumiert kaufen.
Ja, aber dann sind die gekocht. Das ist schon was anderes.
Okay. Dann Wangtang-Teig selber machen. Den macht sie selber.
Nee, da hätte ich keine Lust zu.
So. Ich auch nicht. Das ist,
doch, so. Ist bestimmt besser.
Und den Nudelteig, den macht sie auch, den macht sie dann wiederum nicht. Bei den Krautfleckern. Also es ist ja so ein Hin und
ja,
Her. Ne?
Okay.
So. Das
Verstehe.
Eine macht sie, das andere macht sie nicht. Da finde ich, da fehlt so die Stringenz.
Ja, das finde ich immer ganz schön, wenn da ein Rezept drin steht für einen Teig und dann drunter steht oder kaufen.
So.
Ne?
Ja, also. Genau. So, also, jetzt ist das ist das Thema. Ich finde, das Buch ist schön, das ist gelungen. Es ist tatsächlich etwas für, wie gesagt, so eine Dinnerparty oder wahnsinnig viele Vorspeisen, die man nehmen kann oder und so weiter und so fort. Und das dürfte auch mal eine Idee sein für Deutschland. Also ich würde mir tatsächlich deutsche Tapas wünschen. so ein deutsches Buch. Ne?
Es gibt ja Kölsche Tapas. Hey, ne?
Das gibt es, das Buch hatte ich auch mal, das ist so ein kleines Ding.
Ja,
das
es gewesen. Gab hier im wie heißt das Restaurant im belgischen Viertel hier in Köln, wo früher der Kotaska Küchenchef war.
Genau.
Ja, da gab es
so Société.
Société.
Gibt es noch, ja.
Société. Genau.
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus. So.
Also, Kölsche Tapas. Schönes Buch, schön gemacht, schön fotografiert, macht Spaß. Kann man einfach mal im Regal haben, zu sagen, ach, ich brauche jetzt heute Abend mal ein, zwei Vorspeischen oder sowas. Dann ist das eine schöne Geschichte. Wir vergeben Kochpots.
Von 0 bis 10.
So ist's.
Und ich jetzt gebe Trommelwirbel.
Trommelwirbel. Ich gebe diesem Buch 7,5 Kochpots.
Sehr gut. Mhm. Gut.
Sehr gut. Und du hast auch ein Buch dabei.
Check 2.
Das habe ich auch sehr gemocht, dieses Buch.
Ja, das haben wir hatten ja schon die Ehre. Ja, wir hatten ja schon die Ehre, das bei RTL.8 in der Frühschiene vorzustellen. Da haben wir auch schon gemeinsam draus gekocht. Das kann man sich auch
mehrfach sogar
bei Social Media zu Gemüte führen.
Absolut.
Wir haben Casual Fine Dining, heißt es. 70 unkomplizierte Rezepte für außergewöhnlichen Genuss am Feierabend. Mhm. So. Da sollte man sich das mal vorweg jetzt nicht von dem Titel Fine Dining abschrecken lassen. Das klingt ja so ein bisschen nach Sterneküche oder so. Man braucht aber für die Gerichte hier überhaupt keine Pinzette oder Unmengen exotischer Gewürze oder Gerätepark oder. Im Gegenteil, das bekommt jeder, der ein bisschen Interesse an Kochen hat, der sollte das hinbekommen. Fine Dining bezieht sich hier mehr auf ungewöhnliche Geschmackszusammenstellungen oder Zubereitungsarten, die Fabian Dietrich, so der Autor, habe ich schon gesagt, im Intro haben wir es gesagt.
Autor?
Autor. Achso, Entschuldigung.
Ich
bin ja nur Hobbysprecher. Mhm. Ja. Die Fabian Dietrich hier benutzt, es geht ihm hier um den Gourmet-Charakter. Fabian stellt sich gleich im Interview ein bisschen selber vor, deswegen knicke ich mir das hier.
Ja.
Es sind 70 Rezepte auf 224 Seiten. Für 34,99 bekommt man das. Erschienen ist das Ganze im Christian Verlag. Eins auch noch vorweg, es sind so circa, wenn ich richtig gezählt habe, 14 Rezepte mit Fisch und Fleisch. Der Rest ist vegetarisch. Erstmal der Look, wie das aussieht. Das ist super clean und reduziert aufs Wesentliche. Kein Shishi drumherum, ne? Auch die Fotos, nichts, kein Storytelling, keine Krümel, keine Tischdecken, nichts. Sondern nur das pure Gericht.
Das ist wie bei ihm bei Insta, ne?
Genau, so, genau. Das ist sein Stil, genau. Ja. Das Rezeptlayout finde ich super gelungen. Da sind die Zutaten in Spalten links und direkt rechts daneben die zugeordnete Zubereitung. Mhm. Also so richtig in Themen unterteilt. Das mag ich sehr gerne, finde ich sehr übersichtlich und ich finde damit sehr gut zu kochen. Die Fotos haben wir schon gesagt, die kommen jetzt ohne jedweden Shishi aus. Das sind nett angerichtete Teller, sonst nichts, keine Accessoires und alles sehr ehrlich. Zwischendurch gibt es mal ab und zu eine Doppelseite mit Fotos von jeweils einem Produkt, was danach kommt. Sei es hier so ein Brokkoli oder so, immer dann so ein bisschen verschieden inszeniert. Das ist so das Einzige, was an Spielerei in diesem Buch ist. Hier zum Beispiel so eine Tomate in Großaufnahme. Ja, gut, kann man machen.
Ja, gibt es ja in dem Buch von Gemüse pur. Waren die.
Ach Gott, das ist aber schon lange her, ne?
Ja.
Christian Henze, ne?
Ja, aber auch wunderschön fotografiert, das Gemüse.
Ja, das stimmt. Prinzipiell sind die Rezepte hier nach Jahreszeiten sortiert. Und innerhalb dieser Jahreszeiten kommen dann immer erst die Vorspeisen, dann Hauptgerichte, dann Desserts. Das steht immer dann jeweils klein neben dem Titel. Und Fabian sagt auch, wenn man das 1,5-fache der Zutaten als der Vorspeisen nutzt, hat man direkt ein leichtes Hauptgericht. Für zwei Personen. Alle Rezepte sind für zwei Personen hier gerechnet in dem Buch. Jetzt mal ein paar Beispiele. Im Frühling haben wir zum Beispiel gebratene Radieschen mit Nussbutter, Miso, Ricotta und Knoblauchchips. Das ist eine schöne Idee, Radieschen einfach mal leicht anbraten und nicht nur roh raspeln. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut. Oder Grießnocken in Weißwein-Parmesansoße mit Erbsen und Rettichsprossen. Das ist eine Hauptspeise. Da ist dann Omas Suppeneinlage, wird dann hier mal so zur Attraktion. Das fand ich auch eine gute Idee. Du bist nicht so begeistert.
Doch, 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 ich höre dir zu. Ich hänge an deinen Lippen. Was ist denn Omas Suppeneinlage?
Grießnocken. Man früher so. So doch immer eine, so Oma. Nee, kennst du das nicht?
Grießnocken. Ich finde, ich mache das heute noch. Ja? Ich bin auch bei keiner Oma.
Okay, ja, aber das ist ja ein sehr altes deutsches, eigentlich als Suppeneinlage.
Ja, ja, ja. Machen viele falsch. Dann sind das kleine, richtig harte.
Ja, kann sehr hart werden.
Kann hart werden.
Dann gibt es hier Drillinge, Knusperhuhn und gebratenen Romanersalat als Hauptspeise. Die Drillinge macht ihr zum Beispiel so ähnlich wie die kanarischen Kartoffeln. Die werden erst zugedeckt, geköchelt und dann Deckel ab, Wasser verdunsten lassen und dann werden sie angebraten. Das ist eine ganz, ganz schöne Zubereitungsmethode. Ja,
eine ewige Diskussion, ob man die Schale essen soll, ob das giftig ist, ob man davon sterben muss und so.
Oh, das ist mir zu langweilig.
Ja, ja, aber
dass man Salat anbraten kann.
Sterben, das ist mir zu langweilig.
Ja, sterben ist
das wollen wir heute nicht. Nein, da sind wir auch so lange tot. Das macht auch keinen Sinn. Jetzt schon sterben?
Nein, das ist für Anfänger.
Das ist was. Nein. Wir ziehen das Ding.
Wir ziehen durch.
Gnadenlos.
Wir ziehen das Ding durch.
Wir ziehen das Ding durch.
So, dass man hier Salat anbraten kann, das ist, glaube ich, mittlerweile, hat sich rumgesprochen.
Ja, mache ich in letzter Zeit sehr häufig.
Ja, das ist auch nett.
Sehr häufig. Ne? Und das macht jetzt im, wir haben ja noch Winter, das darf man ja sagen, auch wenn der Frühling vor der Tür steht, Tirelli, Tirela.
Naja, gut.
Ja, der Spargel sprießt. Ja. Auf jeden Fall, gerade Chicorée, Radicchio und diese ganzen Bittersalate, die anbraten,
ja,
super. Sensationell.
Das haben wir ja auch gemacht.
Das haben wir getan.
Das haben wir getan. Das kann man sich auf
unseren Social Insta angucken.
Auf unseren Social
Media. Da gehen wir steil. Viral.
Oder auch eine schöne Idee: Blumenkohl-Gruyère-Bällchen auf Popcorn-Püree und eingelegte Zwiebeln.
Auch dazu war ich nicht eingeladen, als das gab. Du hast mich nicht eingeladen. Nee,
dann nehme ich dich jetzt beim Wort. Und ich würde es dir servieren wollen. Hier.
Bitte.
Ja?
Gut. So, jetzt aber zack. Als hätte ich es geahnt. So, Popcorn-Püree. Ja. Du hast das wirklich gemacht?
Ja.
Das ist ja verrückt. Schön. Ich freue mich drauf.
Es kann noch ein bisschen kalt sein jetzt.
Das macht nichts. Ich bin Kummer gewohnt. Es kann kalt sein.
So, aufgewärmt und warm gehalten.
Ach, guck.
Das ist nicht gut, aber... Das
ist jetzt also, oh, das ist doch noch warm.
Ja, warm gehalten halt, ne? Die Bällchen, hier kann man auch mal hier, so, ne? Die Bällchen sind ja eigentlich knusprig.
Das ist schön, dass du das sagst, dass die Bällchen knusprig
sind. Ja, die sind in diesem Falle nicht mehr, die sind jetzt hier eher, na, mal gucken, ne?
Also eigentlich sind das knusprige Bällchen, ja? Und was ist das Popcorn-Gedöns runter? Okay. Was sind die Bällchen?
Die Bällchen sind Kartoffel, Blumenkohl, Käse, Mehl, Ei.
Ei. Und das ist außenrum?
Panko.
Panko. Okay.
Eingelegte Zwiebeln.
Das ist lecker.
Ja.
Das ist sehr lecker.
Wenn die knusprig sind, sind sie noch ein bisschen leckerer.
Ja, aber, was ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, Popcorn, schmeckst du das raus, Popcorn?
Nicht.
Pünktchen?
Also. Es besteht tatsächlich nur aus Popcorn, Milch und Butter. Also das alles, was da drin ist, ist das, was am Geschmack da ist, ist Popcorn.
Ich wäre nie auf Popcorn gekommen. Ne? Nein. Never ever. Das heißt, du kochst dieses, also du poppst den Popcorn.
Genau, du poppst den Popcorn und dann kommt Milch drauf, wird ziehen gelassen.
Okay.
Dann wird das püriert.
Dann wird das wieder Matsche, ne?
Dann wird es püriert.
Ja.
Dann wird es durch ein Sieb gestrichen und dann nochmal ein bisschen aufmontiert mit ein bisschen Milch und Butter und brauner Butter. Das war's.
Salz. Das ist sehr lecker.
Ja, gut.
Ja.
Freut mich.
Dann ist das ja jetzt.
Gericht
Nummer 3 aus dem Buch, was ich esse.
Gerösteten Mandeln sind auch noch drauf.
Ja. 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 Nom. Das ist lecker. Toll.
Schöne Schweinerei, ne?
Auch gut für alle, die jetzt zuhören, die nur num hören. Aber kommt ganz nah ran mit eurem Kopfhörer.
ASMR.
So.
Wir machen ASMR.
Genau.
Nom, nom, nom. dann verdienen wir vielleicht mal endlich ordentlich Geld bei, bei YouTube.
Das ist eine sexistische Geschichte, die du da ansprichst, ne, oder?
Sexistisch? ASMR ist nicht
geschichtlich. Nicht? Ist das nicht, dass die Leute da geil von werden, wenn sie das
schmatzen? Keine Ahnung. Nein?
Nein?
Viele nutzen es, glaube ich, zum Einschlafen.
Ah.
Hat, glaube ich, nichts mit geil.
Aber jetzt nicht einschlafen, Freunde. Hallo? Hallo? Hier bleiben.
Ja.
So.
So, der Mund ist voll mit Käsebällchen. Es gibt später noch ein Dessert.
Auch noch? Hast du auch immer?
Nee, das später noch.
Ach.
Zur Abmoderation gibt es noch ein Dessert.
Wie schön ist das denn?
Ja, ja, ja. So, Mund ausspülen.
Kann uns denn Monika noch ein bisschen Wasser geben?
Ja, sehr gerne. Monika?
Monika? Ich mag das sehr.
Gut.
Also, aber das, was wir gemacht haben, darf man das schon sagen, was wir gemacht haben?
Ja, natürlich. Ja,
dieses Rosenkohl mit Speck. Ja. Also auch Geschmack in die Fresse, oder?
Mhm. Mann, das sah man ja auch bei RTL.8.
Ja. Also das war schon sehr lecker. Hart am Salz, muss man sagen.
Ja, wir hätten es nicht nachsalzen müssen.
Wir haben so eine Spur nachgesalzen, obwohl wir es nicht wollten. Und dann haben wir es doch getan.
Ja.
Hart am Salz, aber lecker. Und wir haben den Chicorée gemacht mit Sardine.
Ja, genau.
Auch lecker.
Tolle Vorspeise auch, ne?
So.
Mit Ölsardine, das war ruckzuck fertig.
Die Ölsardine an sich ist ja eine unterschätzte.
Naja, ist ja gerade sehr im Trend, ne? Gibt's ja in allen.
Ja, ich esse das sehr, sehr gerne.
In allen hippen Läden in Köln gibt es bunte Dosen zu höllischen Preisen mit eingelegtem Fisch.
Ja, am Ende ist es eingelegt. Also diese Nummer hier, Jahrgangsnoop, da bin ich auch raus.
Ja,
also, ja,
naja,
ich finde
naja, aber du hast ja damals das Interview mit den Herrn Nuri geführt und der hat dich ja schon mal...
Richtig, ich bin auch immer noch der Meinung, dass die von einer ganz besonderen Qualität sind. Ich bestelle auch nur die eigentlich. Ich esse kaum andere.
Unbezahlte
weil ich das Preis-Leistungs-Gefühl
hätte. Hashtag unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung. Nein, einfach nur, weil die wirklich super sind. Ja. Top-Qualität. Mhm. Also eine Dose wie die andere ist wirklich super. Und dann scharf, extra scharf, super scharf. Mega.
Ja,
so, aber jetzt.
Das war das Blumenkohl-Querbällchen.
Und ihr wart live dabei.
Ja, und eingelegten Zwiebeln.
Wir hatten ein Blumenkohlbällchen.
Ja, und das war erst der Frühling. Kommen wir jetzt zum Sommer.
Ach, verrückt. Bin gespannt, was die Küche jetzt
Ras El Hanout Gnocchi mit Spinatsoße und Gochujang Creme Fraiche. Da trifft sich Italien, der Orient, Japan in Form von Miso und Korea auf dem Teller. Das ist ein
Wo ist der Teller jetzt?
Kommt gleich.
Kommt Monika. Gleich. Monika, wir brauchen noch Teller.
Da ist jedwede Authentizität beiseite geschoben. Hauptsache lecker. Mhm. Das ist sehr schön.
Sehr schön.
Ich gehe mal direkt zum Herbst. Da gibt es gebackenen Lauch mit Speck, Aprikosencreme und Pumpernickelbröseln. Der gebackene Lauch ist jetzt schon einige Zeit im Trend.
Ja.
Nicht zu Unrecht möchte ich sagen. Der kommt ja so in den Ofen, außenrum verbrennt. Das macht man weg.
Innenschlons.
Innenschlons, so sagst es. Und
wir haben
hier,
viele Begriffe heute verwendet.
Ja, sehr viele. Viele Worte. Und ich sag mal hier mit einer Chutney-artigen Creme serviert. Das ist toll. Dann gibt's hier... was haben wir denn noch hier? Zum Beispiel Backkartoffeln mit Kräuterquark, Ei, Räucherlachs und Kaviar. Das ist ja eher so klassisch. Aber das ideale Essen, um mal Kaviar zu inszenieren, wer es möchte. Also Kaviar und Kartoffel ist ja super Match. Und Quark und Ei, das passt alles sehr, sehr gut. Der Winter. Gebackener Spitzkohl auf Tahini-Joghurt. Großartig. Das habe ich auch gemacht. Ist sehr schnell gemacht und ist sehr, sehr lecker. Hier ist tatsächlich der einzige kleine Rezeptfehler aufgefallen. Hm? Da gibt es Knoblauch in den Zutatenlisten. Der kommt nicht in der Verarbeitung vor, in der Zubereitung. Mhm. Aber eigentlich, ne, wo wir immer sagen, wenn man so einen Fehler findet im Buch, dann haben wir eigentlich immer gesagt, wo einer ist,
da sind noch mehr.
Ich habe gesucht, ich habe keinen gefunden.
Nee? Nee.
Okay. Insofern sei das verziehen und wer so ein bisschen kochen kann, schon mal gekocht hat, weiß auch, was mit diesem Knoblauch anzustellen ist.
Mhm.
Die gerade schon erwähnte von dir Rosenkohl, Schweinebauch und Birne in Chili-Honigsoße. Das ist das, was wir bei Punkt 8 gekocht haben. Ein tolles Wintergericht. Es hat starke Ähnlichkeit zu den norddeutschen Birne-Bohnen-Speck. Statt Bohnen hier halt Rosenkohl. Und alles zusammen geschmort in einer simplen, aber sehr schmackhaften Chili-Honigsoße. Das ist also eher so ein bisschen asiatisch anmutend. Das passt aber hervorragend.
Ja.
Selleriesteak mit Spitzkohl und Chimichurri habe ich auch gemacht. Selleriesteak ist ja gerade auch so ein super Trend. Ne? Das gibt es auch allen Ortes als vegane oder vegetarische Alternative. Mhm. Gebratenen Chicorée mit Honig-Orangensauce und Sardinen. Das hast du gerade auch erwähnt. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Am Ende gibt es noch 5 Basics, die ab und zu im Buch Verwendung finden. Eingelegte rote Zwiebeln haben wir gerade hier gegessen. Ja. Ein Kräuteröl, ein einfaches Nussbutter, gutes braune Butter halt. Senfkaviar und Miso-Karamell.
Ich finde, diese eingelegten roten Zwiebeln sollte man immer zu Hause haben.
Ja, und die sind auch super einfach zu
machen. Ja, das ist schnell gemacht. Mhm. Wobei ich mache das immer in so kleinen Gläschen und nicht in einem großen. Dann hat man mehr davon. Weißt du?
Nee.
Nee?
Verstehe ich jetzt nicht.
Naja, dann hast du, wenn du eins aufhast, musst du es ja verwenden.
Nee, es hält doch trotzdem noch ewig.
Ja?
Ja.
Ich habe immer Angst, dass das kippt.
Nein, da kippt
okay,
nichts.
Das ist schon uralt
hier.
Ja?
Ja.
Okay. Nee,
da kippt nichts.
Das sind so pelzige Lippen gerade.
Ja?
Mhm.
Oh, bist du allergisch?
Wie alt sind die Zwiebeln?
Das ist schon lange.
10 Jahre, ne?
Ja.
Die werden immer besser.
Ja, die werden immer besser. Also, ein tolles Buch.
Ja.
Für jeden, der mal beim Kochen neue Impulse und Ideen möchte, ohne sich dafür 100 neue Geräte anschaffen zu müssen oder sich irgendwelche exotischen Nahrungsmittel mühsam besorgen zu müssen, das ist alles vom Aufwand auch wirklich noch feierabendkompatibel. Fabian inspiriert hier mit kulinarischen Ideen aus aller Welt und kombiniert wunderbar unterschiedliche Konsistenzen, Frische, Süße, Säure, Schärfe etc. Das ist ja so ein bisschen so der Baukasten. Ne? Wonach er geht. Man muss das ein oder andere Mal vielleicht doch mal die Supermarktregale neu durchforsten nach Miso, Gochujang, Topinambur, Tonkabohnen, getrocknete Rosenblüten, gefriergetrocknete Himbeeren und sowas benutzt er schon mal. Aber das gibt es in größeren Supermärkten, das findet man auch. Die Gestaltung ist super modern, stimmig, super übersichtlich. Einzig ein Zutatenregister und ein chronologisches Inhalteregister fehlen.
Ja,
das macht das Auffinden einzelner Gerichte manchmal etwas schwierig. Mhm. So zum Beispiel, was wir gerade erwähnt haben, diese Rosenkohl-Schweinebauch.
Mhm. Da suchst du den Wolf, ne?
Ja, weil halt der Rosenkohl steht unter R wie Rosenkohl. Mhm. Es steht unter Schweinebauch findet man nichts und man kann auch nicht chronologisch einfach mal durchblättern.
Genau.
Das ist ein bisschen, da könnte man nochmal nachbessern.
So.
Das Buch macht einfach Spaß und hat tatsächlich das Zeug, zu so einem meiner Lieblingsbücher zu werden. Das ist super kreativ. Alles so ein wilder, aber immer aromatisch stimmiger Ritt durch die deutsche, mediterrane und asiatische Küche. Und wir vergeben Kochpots.
Mhm.
Und ich gebe dem Buch 9 von 10.
Kochpots. Das ist ein Hammer.
Ja,
das ist ja eine sehr bedingungslose Kaufempfehlung.
Ja.
Ne? Kaufen Sie jetzt.
Tolles Buch.
Ja. Ja, mir hat das auch Spaß gemacht.
Und wir haben uns mit Fabian unterhalten.
So ist's.
Er war auf Bali, du auf Mallorca.
Ich in Mallorca.
Ich
und du
ich
in Köln.
In wunderbaren Köln.
Ja. Verrückt.
Da hören wir doch mal rein.
So.
Das Interview.
Herzlich willkommen, Fabian Dietrich, zu unserem Podcast.
Ja, live aus Bali.
Ja, wir reichen hier auf Bali. Wir sind sehr international.
Ja.
Herr Linke Wald auf Mallorca, wie so oft. Und,
so.
Bali und ich in fiesen Köln.
Wir sind so international. Wahnsinn.
Ja, von mir auf jeden Fall auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und bin glücklich, dass wir hier so zusammengefunden haben aus allen Ecken der Welt. Ja, großartig.
Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Fabian, da sich im Netz nicht so viel über dich herausfinden lässt, ja, machen wir mal das, was wir sonst immer versuchen zu vermeiden am Anfang unserer Gespräche, über die Vita unserer Gäste zu sprechen. Was man findet, ist, du hast Modedesign studiert, warst als solcher tätig und dann gibt es immer so einen kleinen Eintrag, dann warst du tatsächlich 6 Monate direkt als Sous-Chef tätig in einem Berliner Restaurant. Das ist so, ja? Wie kam die Entwicklung vom Modedesign zum Kochen?
Das ist eine sehr gute Frage. Meine Laufbahn in der Modebranche, als sie sich dem Ende neigte, also das war auch so ein bisschen dann selbstbestimmt, dass ich mich dazu entschlossen habe, der Branche sozusagen den Rücken zu kehren, da ich für mich dann nicht mehr nicht die Zukunft gesehen hatte, die ich mir vorgestellt habe und es schon ein ganzes Leben eigentlich eine zweite große Leidenschaft gab, eben das Kochen oder das Essen, Kochen, das Thema Kulinarik, habe ich meinen Mut zusammengenommen und mir Gedanken gemacht, wie ich in diesem Feld Fuß fassen könnte oder was ich dort machen könnte, weil es wie bei vielen Sachen so ist, dass man so denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es vielleicht später irgendwann mal bereuen. Hm. Oder ich, dass ich es zumindest mal versuchen wollte. Und dann habe ich sehr viel nachgedacht und mir auch überlegt, was ich für ein eventuell für ein kleines kulinarisches, gastronomisches Konzept machen könnte und habe da ganz viele Konzepte geschrieben, habe dann auch beim Arbeitsamt da Gründungszuschuss da beantragt und habe mich dann aber, bevor ich das starten wollte, nochmal dazu entschieden, auch wirklich in der Küche zu kochen, also in der Restaurantküche, weil ich ja kein gelernter Koch bin. Ich koche, seit ich, also so wirklich bewusst und regelmäßig koche ich, seit ich 11 bin, einfach, da ich nach der Schule dann immer zu Hause war, alleine war oder mit meinen Geschwistern und ich dann angefangen habe zu kochen und das einfach die Leidenschaft nicht aufgehört hat, auch nicht während meiner Zeit in der Modebranche. Und ich dann eben, genau, gesagt habe, ich will das aber vorher nochmal ausprobieren und mir auch ganz sicher sein, dass ich da irgendwie jeden Tag dann auch stehen werde und stehen will und dass es auch, dass ich das auch durchziehe und dass ich dann nicht irgendwie mich danach beschwere und sage, ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Freundin von mir in Berlin am Rosenthaler Platz ein kleines Deli hatte. Mhm. Und sie hat händeringend nach Köchen, Aushilfen gesucht und sie wusste, dass ich wie gerne und wie gut ich koche und konnte das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und dann war ich da unter dem Titel Sous-Chef angestellt für ein halbes Jahr, ein bisschen länger dann noch. Mhm. Wobei man da sagen muss, da war jetzt nicht so, dass ich mich da riesig kreativ ausleben konnte. War aber auch total okay, weil ich das, was ich erfahren wollte, erfahren habe. Dass für mich das Kochen in der Küche, in der professionellen Küche, dass mir das total Spaß macht, aber dass nicht das ist, was ich am Kochen so liebe. Dass ich am Kochen viel mehr, alle Köche wollen am liebsten den ganzen Tag nur neue Gerichte machen, aber dass ich wirklich gemerkt habe, das kreative Arbeiten mit Lebensmitteln, davon erzählen, das Weitergeben, dass das wirklich der Kern ist von dem, was ich an der Kulinarik so liebe. Natürlich neben dem Essen, wie wir alle. Wir alle lieben das Essen an erster Stelle. Aber ich habe mich auch tatsächlich in die Zubereitung und in den Entstehungsprozess von Gerichten verliebt und habe dann für mich gemerkt, dass ich nicht das Geld, was ich zum Leben brauche, mit Essen direkt verdiene, sondern eher mit der Idee von Essen oder eher mit der Geschichte von Essen oder eher mit dem Drumherum.
Was ist denn dann jetzt heute dein Job eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Die werde ich sehr oft gestellt und versuche ich, ist gar nicht so leicht, das zu beantworten, aber ich würde sagen, ich bin zum einen Rezepteentwickler, unter anderem für einen größeren Verlag entwickle ich monatlich Rezepte, die ich dann auch videotechnisch umsetze. Da sieht man mich allerdings nicht. Da bin ich reiner Dienstleister, was aber auch total gut ist. Also es gibt mir so eine Konstanz. Dann hatte ich natürlich das Glück.
Wer das ist, kannst du nicht sagen. Kannst du nicht sagen.
Ja, erstmal ist unwichtig.
Ja, okay.
Genau, da gibt's aber auch, da gibt's auch verschiedene. Also es gibt verschiedene Unternehmen, für die ich Rezepte entwickle. Es gibt dann eben diesen einen größeren Verlag, wo ich das regelmäßig mache. Und dann gibt es aber auch, dass ich Content Creator bin für andere Firmen, als auch für mich selbst. Also dann klassische Kooperationen habe, wo ich dann mit Produkten von Firmen, die ich mag oder die ich gut finde, wenn ich mit denen einig werde, dass ich dann ganz klassische Kooperationen mache. Mhm. Das ist ein Teil. Und dann mache ich auch eben UGC-Videos, also User-Generated Content, Werbevideos, die möglichst natürlich sind für andere Firmen. Da gibt es zum Beispiel, kann ich sagen, kennt man vielleicht Lieblingsglas, die machen so ganz viele Gläser für Vorrats, für Fermentation, also die haben wirklich eine riesengroße Bandbreite an Gläsern, die auch immer wieder erweitern und da Zusatzprodukte haben. Und damit arbeite ich halt persönlich super gerne und macht total Spaß, auch für die dann Content zu machen, weil ich dort eben auch kreativ sein kann, dort auch Rezepte umsetzen kann. Also das ist so ein perfekter Match, würde ich mal sagen.
Kommen wir mal zu dem Buch. Das hat sich ja jetzt alles Bahn gebrochen in deinem bisher ersten und leider einzigen Kochbuch, Casual Fine Dining. Der Titel, ist der nicht vielleicht ein bisschen abschreckend für Menschen, die direkt denken, sie brauchen jetzt eine Pipette und eine Pinzette? Und wie kamst du dem Titel? Wie kamst du überhaupt auf Idee für das Buch?
Also ganz klar, der Titel stammt nicht von mir. Also es war nicht meine Idee zu sagen, ich will ein Buch über Casual Fine Dining machen, weil ich mich auch, im ersten Schritt hätte ich mich da auch nicht gesehen, dass ich mich dazu berufen gefühlt hätte, dieses Thema zu beackern. Als dann aber die netten Menschen vom Verlag auf mich zukamen und eben gefragt hatten, hast du nicht Lust, wir könnten uns das mit dir vorstellen? Dann gibt es ja auch eben noch diesen Untertitel 72 oder 70 Rezepte.
Unkomplizierte Rezepte.
Unkompliziert, genau. Und dann wurde mir so klar, naja, ich weiß ja auch, was ich kann. Und ich würde mich nicht sehen, dass ich jetzt im Fine Dining oder Casual Fine Dining Bereich so jetzt unterwegs bin. Ich liebe die Casual Fine Dining Küche, sage ich mal, ne? Also dieses Eins unter Sterne. Natürlich liebe ich auch Sterneküche und ich liebe alles. Aber ich finde diese Küche, diese unkomplizierte und trotzdem eben ästhetisch und kreative Küche, die sich abhebt von den ganz klassischen Gerichten, also die wirklich Eigenes schafft, die aber eben nicht mit Pipette unbedingt arbeitet, sondern auch da rustikale Einschläge hat. Das ist schon das, wo ich gerne hinarbeite und wo ich mich aber auch so ein bisschen natürlich, also ich sehe mich da schon ein bisschen, aber nicht, dass ich sage, boah, ich sitze genau mein Thema. Aber ich fand es eben spannend zu sagen, oder dieses Buch so zu gestalten, dass eben jeder diesen Geschmack von Casual Fine Dining oder diesen Look oder dieses Feeling von Casual Fine Dining irgendwie zu Hause ein bisschen integrieren kann, weil mir das schon sehr, also ich bin ein sehr visueller Mensch, ne, auch mit Modedesign als mit meiner alten Vergangenheit. Ich bin sehr visuell und sehr haptisch und mir ist es eben auch wichtig, dass die Gerichte irgendwie schön aussehen und wie kann ich das machen, ohne wirklich mich zu verrenken und ohne das 10-mal hinzulegen, sondern mit Kleinigkeiten visuelle Effekte zu erzeugen, die aber trotzdem so einen Wow-Effekt, also so einen kleinen Effekt erzeugen oder dass es einfach leckerer aussieht. Ich finde das schon wichtig und ich verstehe das auch aus der Haute Cuisine. Natürlich ist mir das persönlich da zu viel, weil ich das auch gar nicht kann, aber in dem, was ich kann, ist das, finde ich das total schön, mir so kleine Sachen zu überlegen oder auch mich da inspirieren zu lassen. Natürlich erfinde ich das nicht, aber das baut man dann zusammen. Dann sieht man hier, na, diese Sachen wie der Senfkaviar, der einfach visuell so toll ist und dann auch noch persönlich, geschmacklich angepasst werden kann. Den kannst du ja total nach deinen Vorlieben gestalten. Du kannst ja jedes Gewürz, was du möchtest, mit in den Sud geben und kreierst dir dein eigenes Allround-Tool, sage ich mal. Weil der Senf an sich, die Senfsaat, hat nicht einen großen Geschmack, aber du kannst ihm deinen Geschmack geben und kannst dann auf dem Teller damit einen visuellen Punkt setzen. Und sowas finde ich total spannend, weil das gibt eben immer diesen Fine-Dining-Aspekt im Casual-Bereich, aber es macht was, finde ich. Zum Beispiel
Entwickelst du dann deine Rezepte nach erstmal visuellen Gesichtspunkten? Wie kommst du da drauf? Weil oft, also jetzt meine ich, dass das Popcorn-Püree, ne, zum Beispiel, das ist ja, hat jetzt visuell keinen Unterschied zum Pastinaken, Kartoffel, irgendwas Püree. Ne? Wie kommst du auf deine Rezepte? Die sind ja sehr kreativ zum Teil. Also
Dankeschön.
Die Zusammenstellung und so, es ist sehr kreativ und aber trotzdem alles sehr lecker, sehr schmackhaft. Ne? Wie kommst du auf deine Rezepte?
Das ist eine sehr gute Frage, die kriege ich ganz oft gestellt und ich habe mir mittlerweile auch schon irgendwie eine Antwort parat gelegt, aber ich habe mir irgendwie so versucht, das dann auch immer irgendwie bildlich zu beschreiben, weil ich immer denke, da können es die Menschen am besten verstehen. Jemand, der sich nicht mit Essen auseinandersetzt, kann solche Gerichte nicht zusammenstellen, weil er nicht weiß, wie die Sachen funktionieren. Der müsste das erst erfahren oder müsste das erst schmecken. Also ich sage immer, ich habe ein Baukastensystem oder ich rede bei mir immer, ich habe eine Geschmacksbibliothek in meinem Kopf. Dort wird alles einsortiert, was ich esse und was ich zu mir nehme. Und dann, als gutes Beispiel ist immer eine Karotte. Eine Karotte kann man, es gibt schon mal unterschiedliche Karotten, die unterschiedlich schmecken. Die werden eingeordnet im rohen Zustand. So, dann wird die Karotte, jede der Karotten eingeordnet, wie sie schmeckt, wenn man sie kocht, backt, konfiert, dünstet, grillt. Und dann hat jede dieser Zutaten verändert ihren Geschmack mit den unterschiedlichen Zuständen. Grillen, backen, kochen, dämpfen. Klar. Und eine Karotte, wenn die erhitzt wird, wird sie meistens ein bisschen süßer und ein bisschen weicher. Und dann, wenn man sie grillt, wenn sie über Holzkohle grillt, wird sie ein bisschen rauchiger. Oder wenn man sie halt stark grillt, bekommt sie auch ein Raucharoma. Und dann ist so eine Karotte süß und schmeckt nach Karotte. Und dann, so fängt bei mir zum Beispiel ein Rezept an. Dann überlege ich mir, was kann ich mit so einer Karotte machen? Dann wird die süß. Dann dann möchte ich vielleicht einen sauren Gegenspieler, einen süßen Gegenspieler. Ne, einen süßen habe ich, aber ich bräuchte noch was Salziges. Und dann ist es bei mir, kommen dann aus den anderen Regalfächern in meiner großen Geschmacksbibliothek, die zum Glück immer wächst und was ja auch das Schöne ist bei der Kulinarik. Es ist ein unendliches Feld und das ist auch das, was einen oder was mich auf jeden Fall immer so begeistert hält. Es hört nicht auf und es gibt kein Ende und es ist einfach ein Universum. Und dann werden da unterschiedliche Schubladen aufgezogen im Kopf und dann wird das zusammen gemacht. Dann sage ich, bei salzig könnte ich mir Fischsoße vorstellen. Mit Karotte? Warum nicht? Super. Hat auch noch eine leichte Säure dabei. Dann könnte ich mir vorstellen, was passiert bei einer Karotte noch? Eine Karotte braucht unbedingt Fett, das erweckt die zum Leben. Eine Karotte mit Butter zu glasieren, da wird die mal 100. Da wird die im Mund, explodiert die schon. Und dann ein bisschen Salz reicht eigentlich schon, aber dann wird es experimentell. Dann kommt Fischsoße dazu, dann kommt ein bisschen Butter. Was könnte ich anstatt Butter nehmen? Was gibt's für andere Fette? Kokosfett könnte man nehmen. Kokos und Karotte kennt man auch. Super. Kokos und Fischsoße passt auch gut zusammen. Zum Beispiel, das ist jetzt, jetzt gerade in meinem Kopf, so entsteht es. Und dann probiere ich das aus und dann wird es erweitert. Und dann sage ich, am Ende brauche ich noch ein bisschen Crunch. Dann nehme ich da meine Senfkaviar. Den habe ich ja auch nicht erfunden. Ich habe den für mich entdeckt und für mich so umgewandelt. Und ich mache den auch immer wieder anders, weil ich es viel spannender finde, den immer anzupassen, was ich gerade toll finde. Jetzt würde ich vielleicht Senfkaviar mit balinesischen Gewürzen machen. Total spannend. Ist mir, also so gehe ich daran.
Ich habe das Gefühl, dass eine Schublade eine sehr große Schublade ist. Und zwar ist die voll mit Speck. Kann das sein?
Es gibt mehrere Rezepte im Buch mit Schweinebauch. Es gibt einmal eine, das ihr gemacht habt, mit geräuchertem Schweinebauch und Birne, Rosenkohl und Honig,
Chili, Soja. Honig-Chili,
ja, ist schon eine Weile her. Und da ist es auch, da kommt es bei mir. Ich denke dann nicht, dass ich unbedingt Schweinebauch will, sondern ich denke dann, ich brauche was für die Birne, dieses Birne-Bohne-Speck. Boah, da ist sowas Rauchiges dabei. Und das Birne, also die Birne und Speck kennt man schon zusammen. Rosenkohl ist eigentlich auch nicht weit her, gehört im selben Kreis zur selben Saison. Und dann aber eben die Soße, das Verbindende zusammen eben mit aus einem anderen Touch zu geben, mit der Sojasauce und mit Honig. Wobei Honig auch nicht so weit weg ist. Es ist eigentlich wirklich nur die Sojasauce, die dem so einen asiatischen Touch gibt. Und trotzdem ist es was ich auch so jetzt noch nicht gegessen habe. Und es ist jetzt natürlich auch nicht super besonders. Aber es ist irgendwie was Leckeres, was Vertrautes und doch was Neues. Und das ist für mich das beschreibt es aber auch ganz gut. Also, dass ich Sachen habe, die ich auch kenne. Weil ich kann ja nicht kochen, was ich nicht kenne. Und ich kenne Rosenkohl, ich kenne Speck. Und ich packe das dann zusammen. Brauche was Süßes von der Birne, was Salziges von der Sojasauce, was Scharfes von der Chili, ganz klassisch, ein gutes Beispiel. Und dann habe ich dann
lecker,
den Schweinebauch im Sommer mit der Wassermelone. Sowas finde ich auch dann, dass man sowas Deftiges, Fettiges und dann so das Gegenpart, was sommerlich, Frisches, also was die Leute auch nicht so sehen. Ne? Die haben immer ihren Feta-Wassermelone.
Oder dieses Reispapier, ne? Das frittierte Reispapier, weißt du, das hast du, glaube ich, auch nur online, glaube ich, bei dir auf der Seite, ne? Mit diesem Flammkuchen. Das ist auch sehr, sehr gut, wenn Gäste kommen. Also generell, wenn wir es jetzt gerade noch von diesen Gerichten haben, generell habe ich den Eindruck, das sind so, das meine ich jetzt aber positiv, sind so Gerichte, wo man mal so bei Gästen einen auf dicke Hose machen möchte. Ne? Oder zumindest machen so diese Gerichte, erwecken so den Eindruck. Ne?
Ja, und ich finde,
also casual, also Fine Dining, so, aber mit wenig Zutaten, mit wenig Aufwand, Feierabendküche, das ist es ja. Aber ich mache so ein bisschen, ich zeige den Leuten mal, was ein Haken ist. So, mit eben diesen Geschmackskompositionen.
Ja, durchaus. Also ich denke, dass das ein Teil davon ist, weil das Buch, das ist auch, was Gregor vorhin gesagt hat, so von wegen Casual Fine Dining könnte abschreckend sein, das habe ich mir auch gedacht. Und das ist vielleicht auch so, aber ich kann das ja auch nicht ändern. Aber was ich als Feedback bekomme, ist immer, wow, die Sachen sind ja wirklich nicht so kompliziert. Und da ist nichts mit, ich benutze zwar auch so eine Pinzette, mal eine grobere, um was umzudrehen oder was, ne? Oder auch so, ich liebe diese Squeeze Bottles, weil man da einfach einen schönen Effekt machen kann. Aber das ist erstens nicht notwendig, sondern es ist wirklich so die Erweiterung. Aber man kriegt das hin, was du gerade gesagt hast, Patrick. Also, dass man schon diesen Wow-Effekt bei seinen Gästen und bestenfalls macht man das aber auch für sich selber mal oder nur für seine Partnerin, für seinen Partner, für seine, in einem kleineren Kreis, im familiären Kreis. Und aber Feierabend, ja, ich sehe es aber auch so, dass ein großer Teil schon dafür ist, so, ich lade Freunde ein zum Essen und dann will ich natürlich zeigen, dass ich es gut kochen kann. Und ich mich freue mich natürlich immer, wenn Menschen meine Gerichte so nachkochen, wie sie sind. Das ist toll. Aber was mir auch ganz wichtig ist, habe ich auch, steht auch vorne im Buch, was mir wirklich mit am wichtigsten ist, dass du meine Rezepte als, sage ich mal, als Geländer sehen kannst, an denen du dich langhangeln, die dich führen sollen, wenn du das möchtest, wenn du das brauchst, dass du aber laufen lernen sollst. Das, was ich mit meiner Geschmacksbibliothek, diese Geschmacksbibliothek sollte sich meiner Meinung nach jeder in seinem Kreis aufbauen, mit seinen Sachen, die er gerne mag. Und dann finde ich es am allertollsten, wenn Menschen meine Rezepte nehmen und die umwandeln und sagen, ey, ich habe das Rezept und ich habe aber dann das und das damit gemacht. Und dann bin ich so, ja, das ist das, was ich mache. Nichts anderes. Ich nehme mir Inspiration und mache daraus meins, weil niemand wird jemals so gut kochen können für dich wie du selber, weil du weißt, was dir schmeckt, du weißt, wie lange du was gebraten haben willst und klar brauchst du die Skills und das ist ein Lernprozess und da musst du die Zeit investieren. Jeder, der kocht, muss da irgendwie Zeit investieren, um da besser zu werden und um seine kulinarische Welt zu erschließen. Aber ja, es ist natürlich schon so gedacht, dass es visuell auch was hermachen soll. Das ja, auf ja, jeden ja. Fall, ja. Ja.
Mach das. Apropos visuell, du hast es auch selber fotografiert alles. Bist du da auch Autodidakt im Fotografieren? Hast du das irgendwie gelernt oder?
Mehr oder weniger. Ich sag mal so, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn als Modedesigner, habe ich, nachdem ich mit meinem kleinen Team, mit meinem Chef zusammen, nachdem wir die Kollektion entworfen hatten und die Samples dann angefertigt wurden und das alles kam, dann musste das irgendwann geshootet werden für die Website, für die Kataloge. Also da mussten Stills erstellt werden. Und diese Stills habe ich dann zusammen mit meinem Chef, der Produktdesign studiert hat, der hat mich so ein bisschen daran geführt mit Lichtsetzen und mit Fotografieren von Stills, von Produkten. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel mitgenommen für mich, dass ich eben weiß, wie ist das mit Tageslicht, wie ist das mit künstlichem Licht, wie ist das, eben so ein bisschen die Technik des Fotografierens. Und darüber hinaus auf jeden Fall auch total autodidaktisch einfach immer weiter fotografiert und geguckt, was mir so gefällt. Und zum Beispiel, das sieht man auch so ein bisschen, dass die Bilder unterschiedliche Lichtstimmungen haben. Und das ist auch alles, komplett alles in meiner Wohnung zu Hause mit Tageslicht geshootet, weil ich Tageslicht viel spannender finde und ich es auch nicht wichtig, für mich nicht so wichtig finde, dass alles exakt gleich aussieht. Es ist manchmal natürlich von den Farbtemperaturen schwierig, das passt man ein bisschen an und oder guckt, dass man zur selben Zeit shootet, am selben Ort. Aber ja, für mich war das so, das ist auch so ein bisschen Natürliches. Ich wollte das nicht so steril, weil ich auch weiß, dass meine Art zu fotografieren schon sehr clean ist. Da ist keine Tischdecke, da ist kein Drumherum. Bei mir ist es, meine Welt findet auf dem Teller und nicht um den Teller statt. Es gibt Leute, die können so toll um Teller rum dekorieren. Die Zeit nehme ich mir, um auf dem Teller das Gericht zu machen. Und das, ich finde beides total in Ordnung. Für mich funktioniert es so besser. Und ich bin da viel, viel lieber clean, zeitlos, fokussiert auf das, um was es geht. Für mich.
Ja. Clean, das beschreibt es, das ist auch so, das ist auch der Fabian selber, ne? Du putzt immer gleich, du räumst immer gleich auf, es ist immer alles gleich clean, ne?
Ja, würde ich schon sagen, ich mag es sehr gerne geordnet. Also ich habe ein totales Faible für Symmetrie. Ich habe Symmetrie natürlich auch, kann auch irgendwas asymmetrisch und gleichzeitig harmonisch sein, aber Harmonie, Symmetrie, aufgeräumt, das ist nicht, also an manchen Punkten sehe ich da auch einen leichten, ja, so einen Monk in mir und an manchen Stellen aber auch nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt krankhaften Sauberkeitsfimmel habe, aber ich mag es schon sehr gerne pedantisch, geordnet. Ne? Ja, okay. Ja, ich mag auch gerne
meine Speise. Kann in der Beziehung schwierig sein. Kann schwierig
werden. Ja, kann alles, ja, genau. Aber eben, ich mag es gerne geordnet. Ich mag auch gerne, wenn die Speisekammer gut sortiert ist und aufgefüllt ist, die Gewürze schön sortiert. Ich liebe sowas. Struktur tut mir gut, aber ich mache das auch für mich, damit ich wieder gut arbeiten kann. Also es gibt Leute, die haben einen Haufen mit Gewürzen und da wissen die dann irgendwo schon, wo das ist. Und bei mir ist es, ich habe es dann schon gerne beschriftet und weiß dann auch genau, was es ist und finde es halt auch schnell. Also ja, solche Sachen sind mir schon wichtig. Oder auch, das sind dann aber auch eben Sachen, die ich toll finde, die aus der Küche kommen, aus der professionellen Küche, dass man eben sein Schneidebrett hat und man hat daneben eine Schüssel, in dem man die ganzen Abschnitte und wenn man was schält, dass man das direkt da reinmachen kann und es nicht um das Brett herum liegt, sondern dass man das in die Schüssel macht und die Schüssel dann leert und die Höhen anpasst und dass man sein Messerblock da, also ich bin da sehr ja, strukturiert, dass ich da gut arbeiten kann. Das macht mir einfach dann mehr Spaß.
Ja. Deine Küche hat es ja sogar schon ins AD-Magazin geschafft. Mhm. Zumindest online. Ne?
Sehr Pistaziengrün. Ja, Pistaziengrün für die sie noch nicht gesehen haben.
Ja, genau. Und was man dort auch sieht, ist zumindest ein wahrscheinlich nur ein Teil deiner Kochbuchsammlung oben im Regal.
Ja.
Jetzt eine Frage. Du hast wahrscheinlich viele Kochbücher, nehme ich mal an, dass es mehr sind als die, die da oben stehen. Gibt es denn für dich ein Lieblingskochbuch, eins, was dir besonders am Herzen liegt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich besitze Kochbücher, auch bestimmt für eine normale Person nicht wenig, aber auch nicht extrem viele, weil ich, wie ich auch schon durch mein Erzählen wahrscheinlich mitbekommen habe, ich koche selber Rezepte wirklich eins zu eins nach Typ bin. Ich koche auch ungern meine Rezepte zweimal. Es gibt Sachen, die so Klassiker sind. Eine Lasagne, natürlich mache ich die immer wieder, aber da sehe ich auch nicht meine Aufgabe, ein Rezept für eine Lasagne zu machen. Da gibt es so viele tolle Rezepte und ich würde vielleicht was Lasagnenartiges, Abwandlungsmäßiges machen. Aber zurück zum Kochbuch. Jetzt hast du mich hier live, muss ich da wirklich nachdenken, weil es gibt so viele tolle Kochbücher. Simple von Otto Lengi ist toll.
Okay. Ah, okay.
Famish Kitchen von Sophia und Uri, die kenne ich auch beide, auch aus der Berliner Food Bubble. Die sind auch super. Das finde ich auch toll. Also das verstehe ich einfach sehr gut. Die haben das auf ihre Art gemacht und da gibt es so Parallelen, wie wir kochen und wie wir was machen. Und hab da nicht so, dass ich sage, ich gucke da gerne rein, schaue mir das an und lege die dann aber auch wieder weg. Und das ist für mich wirklich eher so Coffee-Table-mäßig. Also ich lese weniger Rezepte, sondern schaue mir Sachen an. Ich finde das wirklich toll. Also ich finde Kochbücher toll, aber ich nutze die, glaube ich, nicht so, wie viele Kochbücher nutzen, dass ich wirklich Rezepte da. Da muss ich leider so ein bisschen passen. Tut mir leid.
Sie ist ja auch Autodidaktin. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, gern gelernter Koch zu sein? Hat das irgendwelche Vorteile? Geht man dann unbefangener ran an Geschichten?
Ja, diesen Vorteil gibt es, aber wie bei allen Sachen gibt es da ein Pro und ein Contra, sage ich mal, weil es auch nur dann, also es, was ich merke, es ist nur dann wirklich ein Vorteil, wenn dahinter auch ein bisschen Handwerk ist, sage ich mal, weil wenn du nur chaotisch bist, dann ist es, ich glaube, es ist schwierig, dass dann die Rezepte wirklich gut werden, sondern sowas eben wie Garmethoden zu verstehen, so ein bisschen Nerd zu sein, auch ein bisschen die chemischen Sachen, ein bisschen die physischen Sachen, die da passieren beim Kochen. Und das kann man sich, ich glaube sowieso, ich mache sehr viel autodidaktisch und ich glaube, man kann da viel sich selber drauf schaffen und durch Wiederholen und durch Interesse wettmachen, weil ja, es ist immer komisch, weil natürlich habe ich auch dieses, ich bin kein gelernter Koch, ich würde nicht sagen, ich bin ein Koch. Ich kenne Köche, die gelernte Köche sind, bei denen ich merke, dass denen Kochen fast egal ist.
Ja,
die gut, das gibt's sagen in jedem nicht, Job, ich, ne?
Also
ja, genau, das meine ich. Aber das meine ich. Und du musst kein gelernter Koch sein, um ein guter Koch zu sein. Du musst Leidenschaft haben. Das ist wirklich, ne, wisst ihr, du brauchst Leidenschaft dafür. Und ich bin in manchen Bereichen kein so ein guter Koch, weil ich manche Sachen vielleicht gar nicht weiß. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, wie man einen Soßenansatz macht, natürlich weiß ich das jetzt mittlerweile grob, aber vielleicht mache ich den ein bisschen anders, wie jemand, der das so strikt gelernt hat. Natürlich macht den auch jeder andere Koch ein bisschen anders, aber es gibt so diese Grundregeln und davon kenne ich auch viele und die benutze ich auch, wenn die für mich Sinn machen. Aber ich gehe manchmal andere Wege nach Rom, sage ich so. Okay. Und auf diese andere Wege schmecken manchmal ein bisschen anders, was dann irgendwie spannend ist und was ich auch in Konversation mit meinen Kochfreunden immer rauskriege, dass die immer sagen, wow, ja, cool, geht ja auch, mega cool. Und das ist dann aber toll ist, weil die Menschen, die da Lust drauf haben und mit denen ich mich dann austausche, die das ja auch bereichernd finden oder schön finden oder einen kreativen Austausch gehen. Und das ist ja dann immer das Tolle, ja.
andere Wege nach Rom, das ist auch das Leben von Fabian, andere Wege, also vom Schwarzwald nach Berlin. Wo sind denn die Wurzeln geblieben? Also im Buch, also du hast mal im Interview hast du mal gesagt, das Essen deiner Mutter, das verbindest du mit deiner Heimat. Aber wo sind deine Wurzeln geblieben jetzt? Oder wo würdest du sie sehen?
Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen und ich habe kulinarisch den Schwarzwald, sage ich mal, nicht wirklich, der ist für mich nicht, ich habe da keine große kulinarische Heimat, die die Region repräsentiert. Natürlich ein bisschen, was da so wächst bei uns im Garten, um unser Haus, also meine Eltern. Und es sind aber eher Sachen, die ich durch meinen Opa, mein Opa hat dann Maultaschen gemacht, der hat zu Silvestern viel zu scharfes Chili con Carne gemacht. Und das waren alles leckere Sachen. Und meine Mutter hat eher immer gesund gekocht. Da gab es dann eine Mangoldquiche und hunderte Salate und irgendwelchen Erdbeerspinat von meinem Vater aus dem Garten und irgendwelche Wildkräuter und Borretsch und Sachen, die ich als Kind nie wollte, die mir immer zu gesund geschmeckt haben. Da wollte ich meinen Toast, das, was du nicht hattest, wolltest du. Ja. Und deswegen hab ich da nicht so eine kulinarische Heimat, sondern das ist eher dieses Gefühl, was ich jetzt sage mit meiner Mutter, dass ich jetzt so wertschätze, wenn ich nach Hause komme und ich den Salat meiner Mutter oder das Fermentbrot von meiner Mutter esse, dass sie dann in ihrer eigenen Mühle mahlt. Also das sind für mich dann die besonderen Sachen. Aber das fließt bestimmt irgendwo mit ein, dass ich schon einfach das Glück habe, was heißt das Glück, dass ich es einfach, ich liebe Gemüse und das habe ich irgendwie so mitbekommen, dass ich wirklich eigentlich relativ viel mag. Es gibt sogar ein paar Sachen, die ich damals nicht mag und jetzt mochte und jetzt mag. Und ich damals nicht mochte und jetzt mag. Und es gibt nicht mehr viele Sachen, die ich nicht mag. Und das ist für mich ein großes Geschenk, dass ich da wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Und ja, dass es ist schwierig zu sagen. Ich habe da keine, die kulinarische Heimat Schwarzwald gibt es so für mich nicht. Es ist eher eine kulinarische Heimat Mama, Opa, auch Papa, der seine speziellen Sachen hat. Genau.
Okay. Wir kommen allmählich zum Schluss, oder? Patrick, hast du noch, brennt dir noch was?
Nö, es brennt mir nur auf der, es ist ja ein sehr erfolgreiches Buch. Also nicht, dass wir sagen, es geht durch die Decke, aber es ist ein sehr erfolgreiches Buch. Und jetzt ist natürlich der Verlag auch auf dich zugekommen und hat gesagt, wir könnten doch jetzt mal ein zweites machen, oder?
Das ist tatsächlich passiert. Wir haben uns, ich habe meine nette Produzentin das erste Mal auf dem Deutschen Kochbuchpreis dieses Jahr, letztes Jahr, getroffen und da haben wir so ein bisschen Ideen gesponnen. Sie hat eine Idee und ich bin auch so ein bisschen, habe auch so meine Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich hätte auch tatsächlich große Lust, ein zweites Buch zu machen. Ich weiß aber natürlich auch, wenn man, wie ich zum Beispiel, nicht nur die Rezepte alle kreiert, sondern auch fotografiert, die Post-Production macht, die Texte schreibt. Ich habe im Endeffekt das Buch gemacht, außer Lektorat und die Grafik, also nicht Grafik, das Layout von Studio Zitrone, von der lieben Kim.
Tolles Layout.
Was auch toll war, was mir auch nochmal so einen anderen Schwung mit reingebracht oder so einen anderen Blickwinkel, was total mir gut getan hat. Und ich mich darauf auf eine Art einlassen musste, aber auch dann total froh war. Und ich eben weiß, wie viel Arbeit das ist. Und neben meinem in meiner Selbstständigkeit ist es natürlich wirklich nicht so einfach, wenn man weiß, was man so für so einen Vorschuss bekommt und das Buch ist wahrscheinlich im Durchschnitt einigermaßen erfolgreich. Aber das ist mehr ein PR-Tool, sage ich mal noch, wie dass es wirklich zum Geldverdienen ist, bei mir in meinem Fall. Und trotzdem hätte ich natürlich Lust, ein zweites Buch zu schreiben. Ich kann es mir, glaube ich, momentan aber zeitlich nicht leisten, weil ich mich gerade so ein bisschen schauen muss, dass ich das finanziell so für mich in meinem Leben gewuppt kriege. Oder dass ich mich da gut aufstelle. Ja, total. Und ich müsste dann eben gucken, dass ich genug Zeit dafür bekommen würde, zum Beispiel. Also für das nächste Buch, für Buch 2 war es jetzt ein bisschen mit dem Timing schwierig, wo ich dann einfach auch ehrlich zu mir sein muss und sagen muss, ja, vielleicht ist es dann das jetzt noch nicht und vielleicht ist zu einem anderen Zeitpunkt dann das Buch Nummer 2 fällig und auch richtig.
Ich finde es toll. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auf ein zweites Buch von dir freuen.
Ja.
Danke, das freut mich zu hören. Also. Und es wird, glaube ich, auch nicht irgendwie Casual Finding Teil 2, sondern es wird dann schon wieder was anderes, weil eben, wie bei meinen Rezepten auch, zweimal das Gleiche machen oder Teil 2 ist für mich nie keine Herausforderung und auch, ich glaube, man könnte sich dann auch bestimmt auf was Kreatives freuen, aber mit einem anderen Hauptthema so. Das könnte ich mir doch sehr gut vorstellen. Ja, ich hätte Lust drauf.
Fabian, dann für alles, was da kommen mag, viel Glück, viel Erfolg.
Wie sagt der Balinese? Selamatatang.
So. Salamatagi. Ja. Das gibt's da, aber da gibt's verschiedene für morgen Abend.
Ganz.
Wichtig ist.
Was die hast du? Ich hab de, ich weiß es nicht
Oms,
mehr. Ich
war so Oms, was die hast du?
Oms, was die hast du? Also ich war schon lange nicht mehr Oms in Bali. Also ich, ja. So. Ich müsste
aber
mal
immer
wieder
noch
hin.
Gut, immer noch
ja, fast. Ja, ist ein bisschen, mein Balinesisch ist ein bisschen eingerostet.
Ja, aber ja, das kommt wieder. Das ist wie Fahrradfahren. Das war der Fahrrad. Genau. Fabian. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss nach Bali und eine gute Zeit noch dort.
Ja? Ich habe zu danken. Gregor, Patrick, vielen lieben Dank für eure Zeit. Patrick aus dem Kleiderschrank aus Mallorca, genauso wie aus Bali.
Sehr gerne.
Gregor aus
jeder Süden.
Das war's fast für dieses
ja,
Mal.
Ja, das war's für dieses Mal.
Aber wie was? Letztes Mal haben wir ja gesagt, wir beide, ne, ja. Ganz überhaupt keine Early Adopter, wir wollten Dubai-Schokolade probieren.
Ach Gott, das stimmt ja.
Das ja. Stimmt.
Und du hast jetzt
Dubai-Schokolade. Ja.
Du hast dich in Unkosten gestürzt.
Absolut.
Die kostet doch ein Vermögen.
Ja.
Und
wir haben hier einmal einen obskuren orientalischen Hersteller
ja.
Und einmal Lindt.
Ach.
Ja.
Okay.
So.
Aber, okay.
Ja, probieren wir mal erstmal den hier.
Was heißt obskura Dubai?
Dubai-Schokolade. Mhm. Ja. Und 60 Gramm, 4,90 Euro.
Ah. Ein Schnapper. Oder?
Vom türkischen Spezialitätenhändler.
Okay. Das ist okay.
Und, wie findest du?
Naja, also, man hat jetzt nicht das Zeug zu meiner Lieblingsschokolade, muss ich ehrlich aber sagen. Gib mal die Lindt-Nummer her.
Mhm.
Lindt, das ist aber groß, Appen, ne?
Mhm.
Boah, ist die süß. Leck mich aber, ist die süß.
Die Schokolade ist besser. Mhm. Die ist nussiger im Aroma.
Mhm. Mhm.
Ist besser.
Aber das ist jetzt also der Hype. Also das ist jetzt der Knaller. Das ist an uns vorbeigegangen.
Und für die Lindt haben die hier noch vor 2 Monaten die Nacht vor dem Laden gewartet.
Echt jetzt?
Ja.
Nein.
Doch.
Und ich hab das nicht mitbekommen.
Und in jedem Lindt-Store gab es nur 100 Tafeln.
Nein.
Da.
Echt?
Nein, doch.
Oh. Ich wusste das nicht.
No.
Echt?
Ja,
aber das ist doch Quatsch. Ich meine, das ist doch nur Tahini mit
ist kein, übrigens kein Engels, Tahini, ist kein Tahini drin.
Ne?
Das hast du letztes Mal schon behauptet, ist nicht drin.
Pistazie
und Engelshaar.
Doch, da ist dieses weiße Zeug drin.
Nein.
Wie heißt das denn?
Nein. Vollmilchschokolade.
Sesampaste ist drin.
Nein. Nein, Pistazie, Engelshaar. Butter, Reinfett, Engelshaar, Teigfäden, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Mandeln, Magermilchpulver, Haselnüsse. Nein.
Dann haben die das bei Lindt nicht drin.
Hier ist es auch nicht. Ist nirgendwo ist Tahini drin.
Also, entschuldige, das kann man ja gar nicht lesen, was du hier hast. Also ich habe es gesehen, wenn die das machen bei TikTok, Insta und so, ja. Dann haben die noch Sesampaste dabei.
Gut.
Aber wenn das jetzt plötzlich wegfällt, dann ist es vielleicht...
Der Vollständigkeit halber, die Lindt-Tafel kostet tatsächlich 100 Gramm, kosten 9,90 Euro.
Das ist ja eine Frechheit, oder?
Ja.
Da machen die sich ja die Taschen voll. Ne?
Ja.
Die lachen sich doch ins Fäustchen, ja. Oder?
Ich hatte
Marketing
auch
ist alles.
Ja, ich hatte auch eine Diskussion mit der Verkäuferin am Rand, da sagt sie ja... Das ist aber irgendwie, hätten sie die nicht gekauft, wäre ihr Einkauf nur unter 100 Euro. Da muss man das denn essen? Muss man das denn irgendwie? Und naja, hinterher sagte sie, ja, man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja.
Da meinte ich, genau, ich gönne mir sonst nichts.
Mhm. Mhm.
So, und Fazit?
Ja, also ich gut, dass ich es durch dich probiert habe, dass du jetzt finanziell durch die Hölle gegangen bist. Das ist also, da muss ich das nicht. Bei mir läuft es ja nicht so.
Ja.
Nein, aber das, ja, nee. Also nee, das haut also mich jetzt nicht ab.
Nee.
Nein. Nein. Das ist babsüß.
Mhm.
Also wirklich babsüß.
Mhm. Wobei die Lindt besser ist als die...
Als das Originalprodukt aus
das
Dubai?
Ist nicht, nee, ist aus der Türkei auch.
Okay.
Das Original von Milat heißt die Firma. Mhm. Premium Chocolate.
Gut, wir haben es jetzt probiert, wir können mitreden. Ich brauche es nicht.
Ach, entschuldigen, es sind 145 Gramm, sehe ich gerade.
Ach, verrückt.
10 Euro 145 Gramm. Mhm. Ah, also dann ist es ja 50%
dann billiger. Lohnt sich
dann
das, ja.
Lohnt sich das, dann kaufe ich das.
Also, gut. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de.
Das ist so.
Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Immer wieder ganz viele. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Die kommen jetzt auch zahlreich. Sagen Tschüss, Servus und Goodbye und ja. Immer lecker bleiben, ne?
Madet Jod, schwing de Hot, ne? So. Und immer lecker bleiben. So, ne? Mhm.
Ja, ja, genau. Boah, ist die süß, die ja. Das ist ja Wahnsinn.
Erstmal Mund ausspülen.
Ja.
Mann. Mhm. Da kann man nicht mehr lange sprechen.
So ein Käseball würde ich machen.
Das ist leider ein Käseball mit Kopf. Ja.